Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ich grüße euch mit dem Wochenspruch aus Johannes 3, die Verse 14 und 15, heute am letzten Sonntag der Passionszeit, am Palmsonntag. Wie damals zur Zeit Jesu überschlagen sich auch heute die Ereignisse, innerhalb weniger Tage besorgniserregend. Am Sonntag wurde Jesus noch jubelnd empfangen. Die Freude über sein Kommen und die Hoffnung auf ein Ende der Unterdrückung waren groß. Doch die Ereignisse nahmen ihren Lauf. Schon nach wenigen Tagen starb der erhoffte Retter am Kreuz. So schnell kann's gehen. Heute sehe ich gewisse Parallelen zur Zeit damals. Noch vor ein paar Tagen hatten wir die Hoffnung auf einen Ausweg aus der Pandemie. Es gab einen Impfstoff gegen das Virus, die Infektionszahlen sanken, Maßnahmen wurden gelockert und Zukunftsperspektiven auf ein besseres Leben leuchteten auf. Nur kurze Zeit später mussten wir erfahren, dass die Infektionszahlen wieder dramatisch ansteigen. Die Virusmutation wird zu einer großen Bedrohung für die Menschheit mit unbekanntem Ausgang. Es gibt Momente, in denen nichts ist, wie es scheint. Heute bejubelt, morgen fallen gelassen. Aber die Geschichte Jesu zeigt uns, dass sich hinter einer noch so düsteren Zukunft eine neue Chance verbirgt. Wir haben das Vertrauen auf Gott. Gott wird uns auch aus unserer Not retten. Wie diese Rettung aussieht, weiß nur er allein. Doch wir können gewiss sein, dass Gott durch alle Zeiten an unserer Seite ist, gestern und heute. Wir hören das Lied Durch alle Zeiten.
Nochmal. Zeiten, gestern und heute, wird der Herr an jedem Ort. Durch alle Zeiten, gestern und heute, gibt er uns sein gutes Wort. Er ist der König der ganzen Welt, auch wenn sich viel dagegen stellt. Er ist ja größer als das Leid, er verheißt die Herrlichkeit. Durch alle Zeiten, gestern und heute, wirkt der Herr an jedem Ort. Durch alle Zeiten, gestern und heute, gibt er uns sein gutes Wort. Er hält die Hand über groß und klein und will für alle Vater sein. Auch deine Sorgen sieht er längst, weil er dich am besten kennt. Durch alle Zeiten, gestern und heute, wird der Herr an jeden alle Zeiten, gestern und heute, gibt er uns sein gutes Wort. Seine Verheißung, die gilt auch dir, wenn er dir sagt, komm her zu mir. Er will dein guter Hirte sein, gestern, morgen und auch durch alle Zeiten, gestern und heute, wirkt der Herr an jedem Ort. Durch alle Zeiten, gestern und heute, gibt er uns sein gutes Wort.
Wir kommen zu den Bekanntmachungen. Aufgrund der immer weiter steigenden Infektionszahlen hat die Bundesregierung die Empfehlung gegeben, Gottesdienste in der nächsten Zeit nach Möglichkeit nur online stattfinden zu lassen. Ein Verbot für Präsenzgottesdienste wurde nicht ausgesprochen. Der Vorstand hat am Donnerstag getagt und beschlossen, ab sofort wieder auf Online-Gottesdienste umzusteigen, um niemanden einer unnötigen Gefahr auszusetzen. Das heißt, bis voraussichtlich 18.04. wird es keine Präsenzgottesdienste in der LKG Wörrathal geben. Ihr findet jedoch weiterhin alle Gottesdienste als MP3-Version auf der Homepage sowie als Video bei YouTube. Und dort findet ihr auch eine Passionsandacht am Donnerstagabend und natürlich den Karfreitagsgottesdienst am Freitag zum Anhören. Achtung, eine Ausnahme gibt es allerdings. Am Ostersonntag findet um 10 Uhr ein Freiluftgottesdienst hier auf dem Gelände der LKG statt. Hierzu lade ich alle ganz herzlich ein. Wir werden draußen mit Abstand, Maske und hygienischen Maßnahmen gemeinsam die Auferstehung Jesu feiern. Wer daran teilnehmen möchte, sollte sich allerdings unbedingt vorher anmelden. Am 15. April berät der Vorstand erneut über weitere Maßnahmen und ich möchte euch bitten, dies in euren Gebeten zu begleiten. Dann hatte in der vergangenen Woche der Amadeus Gozian Geburtstag. Wir gratulieren ihm ganz herzlich von hier aus und wünschen ihm Gottes Segen und Bewahrung für sein neues Lebensjahr. Ich möchte Fürbitte halten. Allmächtiger Gott, du siehst uns und unsere Not. Wir sind uns bewusst, dass nur du die Rettung schenken kannst. Wir bitten dich für die traurigen und einsamen Menschen, die Verluste zu beklagen haben, die kaum soziale Kontakte haben oder unter den wirtschaftlichen Einschränkungen leiden. Schenke ihnen Lichtblicke und lenke ihren Blick auf eine hoffnungsvolle Zukunft. Herr, du siehst das medizinische und das Pflegepersonal in Kranken- und Pflegeeinrichtungen. Menschen, die tagtäglich um das Leben bzw. die Genesung von Covid-Patienten kämpfen und in vielen Fällen nur hilflos zusehen müssen, wie das Virus Menschenleben fordert. Stehe ihnen bei und zeige ihnen konkrete Hilfen, mit denen sie diese schwierige Situation bewältigen können. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in der Politik, die geeignete Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus treffen müssen, um die Bevölkerung zu schützen. Berate sie, zeige ihnen einen Weg aus der Krise und schenke ihnen einen klaren und wachen Verstand. Herr, du siehst die Verantwortlichen in den Kirchen und Glaubensgemeinschaften, die zerrissen sind zwischen dem gesundheitlichen Schutz der Gottesdienstbesucher und dem Wissen um die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Gottesdiensten. Zeige ihnen deutlich, dass sie dir vertrauen können und schenke ihnen einen Leitfaden in ihrer Zerrissenheit. Lasse sie geeignete Maßnahmen in deinem Sinne treffen. Wir befehlen dir die Gläubigen an, denen es in der derzeitigen Situation so schwer fällt, dich zu loben, dir zu vertrauen und an dir festzuhalten. Zeige ihnen, wo ihre Seelen wieder auftanken können und wo sie Kraft und Zuversicht schöpfen können. Lass sie nicht gehen. Halte sie fest an deiner starken Hand. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören nun das nächste Lied von Ulrike und Ludwig und im Anschluss daran hören wir die Predigt von Markus.
Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen auf deinen Sieg voranzugehen. Dir will ich auf dem Wege singen, weil du mir Mut und Freude gibst. Du selber wirst ans Ziel mich bringen, weil du, mein Jesus, mich so liebst. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen auf deinen Sieg voranzugehen. Dort werden alle Dämmerungen und alle Nächte dieser Zeit in alle Ewigkeit verschlungen vom Lichtglanz deiner Herrlichkeit. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen auf deinen Sieg voran.
Seit einiger Zeit ist Jesus ja unterwegs von Galiläa nach Jerusalem. Er zieht durch die Dörfer und trifft immer wieder neue Leute. Und er erweckt natürlich auch immer wieder neuen Anstoß. Und hier setzt die Geschichte von heute ein. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jesus aber sagte zu ihnen dieses Gleichnis: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert hat, oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. Und so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und er sprach weiter: Ein Mann hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, was mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen, zog in ein fernes Land. Und dort brachte er das Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Aber niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Die haben Brot in Fülle und ich verderbe hier vor Hunger. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater und ihm sagen: Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zum Vater: Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an den Finger und Schuhe an seine Füße. Und schlachtet das gemästete Kalb, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Und er rief einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte zu ihm: Dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Der Vater kam zu ihm heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Die Pharisäer beschweren sich. Er gibt sich mit Sündern ab und isst mit ihnen. Warum ist das so ein großes Problem? Zöllner und Sünder waren für Pharisäer einfach Synonyme. Zöllner, die Kollaborateure schlechthin. Es war damals so, dass die Römer nicht Zöllner anstellten, sondern man hat eine Zollpacht vergeben. Gibt es auch heute noch in manchen Ländern Afrikas und Asien. Du hast die Zollpacht bekommen und dafür musstest du monatlich einen bestimmten Betrag abführen. Was du sonst eingenommen hast, das wandert in deinen Beutel. Und so waren diese Leute doppelt verhasst. Und gerade als Kollaborateure, da bist du ja von jedem verhasst. Von den Leuten deines eigenen Volkes oder deines eigenen Stammes und aber auch von denen, die dich ja angestellt, die dich verpflichtet haben, weil du tust ja etwas Verachtenswertes. Und so haben wir Berichte von Kolonialzeiten oder auch aus dem Dritten Reich, dass gerade diese eingesetzten Aufseher, diese Kollaborateure oft die schlimmsten waren und die brutalsten von allen. Weil sie hatten ja sowieso niemanden mehr. Und dann Sünder im Allgemeinen steht in den Evangelien für moralisch heruntergekommene Menschen, Menschen mit fragwürdigem moralischen Charakter oder Umgang. Und wenn ich mich mit denen abgebe, so das Weltbild und die Weltsicht der Pharisäer mit diesen in ihren Augen Unreinen, mit den Sündern, machen sie sich selber unrein. Und jetzt redet der Jesus ja nicht nur mit denen, sondern nein, der nimmt sie an, der setzt sich richtig mit denen zusammen, mit denen auseinander, nimmt sich richtig Zeit mit ihnen. Ja, und schlimmer noch, er setzt sich mit ihnen an einen Tisch und isst mit ihnen. Und damals wie heute ist das das höchste Zeichen, dass ich den anderen annehme, wenn ich mich mit ihm eins mache und mit ihm zusammen esse. Darum geht es übrigens auch später dann in dem Streit bei Paulus und Petrus im Galaterbrief, in Galater 2. Ja, der Petrus, der isst erst mit den Heidenchristen, macht sich quasi eins mit ihnen, signalisiert, ja, ich nehme euch an, ich gehöre voll zu euch und ihr gehört voll zu uns. Und dann, als die Judenchristen kommen, distanziert er sich, weil die Judenchristen war eben so verbreitet. Wir sind die Besseren, wir sind das Volk Gottes, ihr seid ja die Heidenchristen, schon die Ausdrücke definieren das ja. Und wir können mit euch freundschaftlich verkehren, wir können auch miteinander Gottesdienst feiern, aber enge Gemeinschaft pflegen ist eine andere Hausnummer, das geht nicht. Ja, und da hat sich der Petrus ja ins Bockshorn jagen lassen. Und dieses Denken ist einfach zu dieser Zeit noch verankert und tun wir nicht so, als ob es solches Denken, solches Elite-Denken heute nicht geben würde. Ja, wir sind Gottes Volk, wir sind die Auserwählten. Alles, was jetzt kommt, diese drei Gleichnisse, die Jesus jetzt hier erzählt, die ich vorhin gelesen habe und die ihr wahrscheinlich alle auch im Ohr habt, die beziehen sich jetzt auf diese Beschwerde. Alle drei Geschichten beschreiben im Grunde genommen dieselben Personen. Jesus, Sünder, Pharisäer. Einmal ist Jesus der Hirte, einmal die Frau, einmal der Vater. Die Sünder sind mal das verlorene Schaf, mal die verlorene Münze, mal der verlorene Sohn. Und die Pharisäer mal die 99 Schafe, mal die 9 Münzen und mal der älteste Sohn. Kenneth Bailey, ein Theologieprofessor, der 40 Jahre in Ägypten, Libanon und Israel gelehrt hat und einfach orientalisches Leben studiert hat, der schreibt, das ist ein ganz typisches Format für die Erzählweise, etwas mit mehreren Beispielen hintereinander zu erläutern und mit einer Steigerung darin. Am Anfang sind es Tiere, dann sind es Münzen, wertvoll, aber leblos und dann am Schluss die Menschen. Ich möchte mit euch auf einige Aspekte in diesen Geschichten schauen, die das Thema, um das es geht, in den Gleichnissen besonders hervorheben. Jesus spricht hier in dem Text die Pharisäer als Hirten des Volkes an. Welcher unter euch, wer ist unter euch, der nicht? Und das ist an sich schon ein Unding, weil, wie wir wissen, ja auch von Weihnachtsgeschichte und so weiter, Hirten galten als unrein. Ja, die standen auf einer Liste zur Zeit Jesu für Berufe, die es zu meiden gilt. Jetzt ist es ja so, 100 Schafe ist ein Reichtum. Und einer allein hat selten so viel. Es ist eher wohl so, dass eine Dorfgemeinschaft, also der Standard, der Zeit, dass eine Dorfgemeinschaft oder eine Sippe einen Hirten anstellte und er hütet die Schafe aller. Das wäre wohl die Praxis gewesen. Und dann wäre die Anrede auch die normale gewesen, wenn ihr 100 Schafe habt, eins geht verloren, würdest du nicht deinen Diener zum Hirten schicken und ihm mit Entlassung drohen, wenn er sich nicht aufmacht und das Schaf wiederfindet. Jesus spricht aber die Pharisäer an, als die Hirten des Volkes. Ist einer unter euch? Und die zweite Zumutung dann in diesem Text ist, wenn er, also der Hirte, wenn ihr Pharisäer, wenn ihr eins verloren habt. Eine solche Anrede, eine solche Ansage oder Aussage im Orient an sich ist ein Unding. Du kannst nicht zugeben, wenn du etwas falsch gemacht hast. Das ist eine Schande. Und deswegen finden wir auch in früheren arabischen Bibelübersetzungen im ersten Jahrtausend, die Araber haben viel früher die Bibel in Volkssprache übersetzt als wir Europäer, da steht dann meist die Passivform, wenn dir eins verloren ging. Weil das betrifft keinen persönlich, das tut nicht weh. Ja, da ist das Schaf vielleicht weggelaufen oder es war eigensinnig oder es gab irgendwas. Aber du bist nicht verantwortlich. Jesus missachtet aber diese normale Redegewohnheit seiner Zeit und gibt dem Hirten die Verantwortung. Das ist von daher wichtig, denn es heißt für seine Zuhörer, hier die Pharisäer, ihr habt euer Schaf verloren oder ihr habt eure Schafe verloren. Ich, Jesus, ich suchte es und brachte es wieder mit nach Hause. Und jetzt kommt ihr und beklagt euch, seht ihr nicht, dass ich eure Fehler wieder in Ordnung bringe, dass ich eigentlich euren Job mache? Ja, und die 99, die bleiben in der Wüste. Vielleicht in einer Höhle oder bei einem oder mehreren Unterhirten. Es ist die spannende Frage, lohnt es sich eigentlich, wegen eines Schafes einen solchen Aufwand zu betreiben? Ist es nicht besser, die 99 zusammenzuhalten, dass sie sicher sind? Also ist es nicht besser, wenn eins geopfert wird, zum Wohl aller? Was löst es in mir aus, dieses Denken? Ja, bin ich vielleicht der Nächste, der geopfert wird? Werde ich zurückgelassen, wenn es brenzlig wird, weil ich zu langsam bin? Wenn eins geopfert wird, dann verunsichert es vielleicht alle. Wenn aber der Hirte sich auf den Weg macht und die ganze Landschaft durchkämmt, und die Landschaft ist weitläufig und auch gefährlich. Und das Gelände ist unwegsam, da musst du klettern und über Stock und Stein steigen. Und das alles nur wegen eines blöden Schafes. Aber das gibt der Gruppe Sicherheit. Denn ich bin so wertvoll und so wichtig, dass der Hirte alles Mögliche, alles ihm Mögliche unternimmt, um mich zu finden. Und dieser hohe Preis, selbst seine eigene Sicherheit aufs Spiel zu setzen, gibt mir selbst maximale Sicherheit. Aber wenn jetzt der Hirte das Schaf gefunden hat, dann fängt die Arbeit ja erst an. Weil jetzt heißt es, das Schaf nach Hause zu bringen. In einem alten Kinderlied, das ich als Kind gern gehört habe und auch meinen Kindern vorgesungen habe, da heißt es, ein Schäflein von der Weide lief in den Wald hinein. Und in meiner Kinderbibel war dann der Jesus, der hatte so ein Lämmchen auf dem Arm. Und gerade in der westlichen Kunst wurde das viele Jahrhunderte so gezeichnet, Jesus, der so ein Lämmlein auf dem Arm trägt. Das hat aber mit der Realität nichts zu tun. Der Text sagt es ja auch. Er legte sich in den Nacken. In alten orientalischen Darstellungen, so gerade in den ersten Jahrhunderten, da gibt es Fresken aus dem dritten Jahrhundert, finden wir eher die Realität. In modernen Kinderbibeln wird das auch wieder aufgenommen und in modernen Darstellungen nähert man sich das an. Der Hirte legt sich das Schaf in den Nacken und bindet die Beine vorne auf der Brust zusammen. So hat er das Schaf unter guter Kontrolle. Und dann kommt aber noch dazu, es ist ein Schaf, kein Lämmchen. Und je nach Rasse und Größe hat so ein Schaf schnell mal 70, 80 Kilo. Heutzutage ein ausgewachsenes Hausschaf bis zu 200. Das werden kleinere Rassen gewesen sein, aber das ist ein Ding, das ist ein Pfund auf dem Rücken. Und jetzt muss der Hirte den Weg, den er gegangen ist, um das Schaf zu suchen und es gefunden hat, auch wieder zurück. Diesmal aber mit dem Schafen auf dem Rücken. Und da ist klar, warum er es festbindet, weil so hat er die Hände frei zum Klettern und sich mal festzuhalten. Aber in diesem Bild, das Schaf auf dem Rücken, ich stelle dann auch mal zwei Links rein unten im Video, wo man dann mal sehen kann, dieses alte Fresko und eine alte Statue in Alexandria im Ägyptischen Museum aus dem 4. Jahrhundert, wie das damals dargestellt wurde. Für mich schwingt in dieser Darstellung, in diesem Bild, das hier gezeichnet wird, auch ganz deutlich die Passion Jesu mit. Eben der, der gekommen ist, unsere Last zu tragen und der unsere Last, unsere Sünde auf sich nimmt. Also ihr Hirten Israels, ihr habt das Schaf verloren. Und jetzt beschwert ihr euch, dass ich es suche und zurückbringe? Im Gegensatz zu euch bin ich gekommen, das Verlorene zu suchen und nach Hause zu bringen. Ähnlich könnte man sich das jetzt auch anschauen bei der Geschichte vom verlorenen Groschen. Das möchte ich jetzt mal überspringen und zu der dritten Geschichte dazu einigen Besonderheiten kommen. Der sogenannte verlorene Sohn. Warum ist er eigentlich verloren? Im Grunde genommen ist das, was hier passiert, ein absolutes Unding. Wäre es bei uns auch, das ist nicht eine speziell orientalische Geschichte oder eine Geschichte zur Zeit Jesu, wenn heute ein Sohn oder eine Tochter kommt und fordert vom Vater, zahl mich aus, also zu Lebzeiten. Das geht nicht. Ja, also schon das normale Denken sagt, das macht man nicht. Auf Schwäbisch würde man sagen, es kehrt sich nicht. Jetzt gibt es aber im 5. Buch Mose Hinweise, dass wenn ein Vater jetzt zum Beispiel gesundheitlich nicht mehr so kann oder so oder andere Gründe da liegt, dass er das Vermögen schon zu Lebzeiten an seine Söhne weitergibt. Gibt es ja bei uns auch, dass man zum Beispiel das Haus auf die Kinder überschreibt oder irgendwelche Güter, aber es wird dann zum Beispiel ein Nießbrauchsrecht eingeräumt. Also ich habe das Recht zu wohnen und auch noch drüber zu bestimmen, solange ich da wohne. So was Ähnliches war das damals auch. Der Vater teilt es auf, das Vermögen unter seine Söhne, 2/3 zu 1/3. So steht es in 5. Mose 21, Vers 17, dass der erste Sohn, der Erstgeborene, normalerweise 2/3 und der Jüngere bekommt 1/3. Alles, was der Sohn, also der Jüngere, der sogenannte verlorene Sohn tut und sagt, das ist hier ganz sauber abgewogen, kalkuliert und durchgeplant. Bei Luther heißt es, ich habe es vorher etwas anders vorgelesen, weil es im Originalgriechischen so dasteht. Er sagt, gib mir, was mir zusteht. Er sagt nicht, wie es bei Luther heißt, gib mir mein Erbteil. Er sagt, gib mir, was mir zusteht. Und das ist Kalkulation. Weil würde er das Erbe fordern und das Erbe annehmen, dann wäre er seiner Familie verpflichtet. Das Erbe verpflichtet immer auch, es zusammenzuhalten in der Großfamilie und so weiter. Da kannst du nicht einfach sagen, ich verhögere das und bin weg. Nein, gib mir meinen Teil, teil mir das zu. Weil der Junge, der will nicht das Erbe, er will die Kohle, er will das Geld. und dafür nimmt er auch in Kauf, dass er geächtet und aus der Großfamilie ausgeschlossen wird. Und auch die ganze Dorfgemeinschaft, zu der die Großfamilie gehört, wenn es nicht sowieso alles irgendwie ein Familienclan war, was ja im Orient und damals zu der Zeit eine sehr übliche Geschichte wäre, dass eine Großfamilie ein Dorf bildet. Aber egal, er nimmt also diese ganze Verachtung in Kauf für dieses schändliche Verhalten gegenüber seiner Familie und auch den Ausschluss, weil dadurch ist er frei. Und so sind seine Formulierungen und Gedanken alle wohl überlegt, weil so kommt er von allem los, verkauft alles an den nächsten Cousin und so weiter und verkauft alles in Eile, wie es hier beschrieben wird, heißt, er verhökert es wirklich, ja, zum Spottpreis. Hauptsache schnell Geld gemacht. Da wird nicht gehandelt, Tage, Wochen lang, sondern es wird einfach verkloppt. Und so hat er eine Menge Geld, muss sich aber seiner Verantwortung gegenüber der Familie nicht stellen. Dann geht er weg, verbraucht alles, ja, verprasst es. Später sagt der Bruder dann, und viele Ausleger in vielen Predigten hört man das ja auch, ja, mit Huren und der hat es dann ganz normal, das steht gar nicht hier. Das ist eher die schmutzige Fantasie der Bruder, der sich ausmalt, wie der gelebt hat. Nee, hier steht lediglich, er hat das Geld verschleudert. Ja, er hat einfach sich alles gekauft, die teuersten Autos und er hat es einfach schnell verbraucht. Von dem Geld hätte man auch genügsam vielleicht viele, viele Jahre leben können. Auf jeden Fall, als das Geld verbraucht ist, kommt blöderweise auch noch eine Hungersnot und er kommt richtig in Not. Und dann überlegt er, Mensch, wie komme ich aus diesem Schlamassel raus? Und wenn man das dann sich jetzt genau anguckt, die Rückkehr ist genauso kalkuliert wie der Abgang. Ich lese nochmal den Satz vor. Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben? Und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Das klingt, wenn man so einfach den Satz liest, unheimlich demütig und reuevoll. Aber das ist mit kühlem Kopf geplant. Das hier ist keine Reue, keine Bekehrung, sondern mir geht es schlecht. Den Tagelöhnern, meinem Vater geht es gut. Die kriegen ihr Lohn, die hier kriegen Brot, die haben das, was sie zum Leben brauchen. Also könnte ich mich doch dort anheuern. Der ganze Spruch, den er sich zurechtlegt, dient eigentlich in seinem Kopf nur, um den Vater gnädig zu stimmen. Er ist ein Verstoßener, er ist ein Ausgestoßener, er will den Vater gnädig stimmen, dass er sich für ihn einsetzt, dass er wieder irgendwo in der Dorfgemeinschaft, vielleicht irgendwo am Ortsrand oder so leben kann. Vielleicht kann sich der Vater ja auch einsetzen, dass er bei einem Handwerksmeister eine Ausbildung bekommt oder eine Anstellung, dass er sich seine Brötchen verdienen kann. Weil was er nicht will, deswegen ist das Wort Tagelöhner hier von Bedeutung, er will ja nicht an den Hof seines Vaters und sagt, hey, mach mich zum dritten Hilfsklo-Putzer auf dem Hof, ich will dein unterster Knecht sein. Das sagt er ja nicht, sondern ich möchte mal meine Brötchen selbst verdienen. Vielleicht hat er sogar im Kopf, dass er durch die Arbeit und wenn er genug verdient, das Geld zurückzahlen kann und so Wiedergutmachung betreiben. Aber Tagelöhner ist eine Hilfskraft, zum Beispiel für Feldarbeit. Wenn wir reinschauen, die Arbeiter im Weinberg, die standen auf dem Marktplatz, wird erzählt, und dann kamen die Gutsbesitzer und so weiter haben geguckt, hey Leute, ich brauche 10, wer kommt mit? Ich brauche 5, wer kommt mit? Das waren Tagelöhner. Oder Tagelöhner, auch Handwerker, die ihr eigenes Geschäft hatten, die angefordert wurden. Hey, mein Dach ist kaputt, komm reparieren. Oder auch für regelmäßige Arbeiten. Mit Holz arbeiten, wenn viel Holz da war, oder zum Schafe scheren, sonst irgendetwas. Da wurden Tagelöhner. Und das ist das, was der Sohn will. Aber der Tagelöhner lebt eben nicht auf dem Hof, sondern der kommt morgens und ist abends wieder weg. Und der Sohn, der will nicht als Knecht am Hof leben. Er will nicht die Verachtung der Knechte und des anderen Bruders. Was der Sohn hier eigentlich versucht, ist, sich selber an den eigenen Haaren wie Münchhausen aus dem Schopf zu ziehen und das mit etwas Unterstützung des Vaters. Was er hier versucht, ist eigentlich nichts anderes, als was viele, viele Menschen versuchen, sich selbst zu erlösen. Selbsterlösung. Ich will Gott gefallen, ich will... Bis hierhin ist alles fein, säuberlich abgewogen und geplant. Und erst jetzt kommt etwas in dem Gleichnis, wir haben es ja immer noch mit dem Gleichnis zu tun, was den Sohn aus dem Konzept bringt. Der Vater wartet nicht, bis der Sohn zu ihm kommt. Das wäre eigentlich seiner Würde angemessen. Wenn er überhaupt den Sohn vorlässt, dann würdevoll warten, entweder vor dem Haus, vielleicht auf dem Divan oder sonst irgendwo. Aber nein, der Vater, der rennt, so ist es beschrieben, im Griechischen, er rennt seinem Sohn entgegen. Jetzt ist es, wenn ich mich hier angucke mit Anzug und so weiter, da kann man noch einigermaßen rennen, so schnell es eben geht. Mit den orientalischen Gewändern aber kannst du nicht rennen. Erstens mal ist es würdelos für einen Mann, der schreitet dann gemessenen Schrittes oder geht er dann durchs Dorf. Würdevoll. Aber um rennen zu können, muss der vorne sein Gewand, sein Kleid hochraffen, die Beine freilegen und dann kannst du laufen. Und das muss man sich bildlich vorstellen, was das für ein Bild ist. Ja, er muss die Beine entblößen und das ist eine Schande für so einen gestandenen Mann und für so einen Vater. Und es ist schon die Frage, warum nimmt dieser Mann diese Schande auf sich? Seine Liebe zum Sohn hätte er auch zeigen können, wenn der Sohn da ist. Wenn das die Antwort wäre. Nein, den Sohn, den erwartet hier etwas ganz anderes. Wenn der Sohn jetzt hier in das Dorf kommt, dann gibt es von Alters her eine Zeremonie, die Kesaha. Da wird ein voller Topf vor die Füße dieses Mannes, dieses Sohnes geworfen und zerbrochen. Du hast mir hier nichts mehr verloren. Du gehörst nicht mehr zu uns, bedeutet das. Und wenn du dann nicht Reis ausnimmst und schaust, dass du Land gewinnst, dann wirst du angespuckt oder aus dem Dorf geprügelt, vielleicht noch Schlimmeres. Dass der Vater hier seinem Sohn entgegenrennt, ihn in die Arme nimmt, ihn küsst, das zeigt allen im Dorf, mit diesem Sohn versöhne ich mich oder habe mich versöhnt. Und jetzt darf keiner mehr, weder aus der Familie noch im Dorf, wenn der Vater des Hauses, der Patriarch, sich versöhnt, irgendetwas gegen den Sohn unternehmen. Es ist also mehr als Liebe, es ist noch... Er will seinen Sohn schützen vor der ganzen Schande. Und das ist ja das, was Jesus tut. Ja, er trägt unsere ganze Schande. Nicht nur, dass er uns erlöst, nein, er nimmt alles von uns auf sich. Und das ist das, was hier im Bild passiert. Und jetzt erst, überwältigt von der Liebe des Vaters und von dem, was der Vater hier für ihn tut, Da schluckt der Sohn den zweiten Teil seines so schön vorbereiteten Verses hinunter. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Ich habe das auch schon gesagt und in Auslegungen hört man es immer wieder. Der Vater würde hier den Sohn unterbrechen und nicht ausreden lassen. Nee, glaube ich eigentlich nicht mehr. Sondern der Sohn, überwältigt von der Liebe des Vaters, realisiert hier zum ersten Mal, ich kann mich nicht selbst retten. Ich habe das Herz meines Vaters gebrochen. Es geht gar nicht um das Geld. Ich habe das Herz meines Vaters gebrochen und mein Vater versöhnt sich hier mit mir. Und wenn man sich's anschaut, die drei Gleichnisse hintereinander, dann erfüllt er hier die Definition von Buße aus dem Gleichnis vom verlorenen Schaf. Er lässt sich finden. Nicht er tut, er leistet was, er bekehrt sich, er zeigt Reue. Nein, er ist überwältigt und er lässt sich finden. Bei allen drei Geschichten geht es, wie gesagt, um dieselben Personen. Es geht um Jesus, es geht um Sünder und um die Pharisäer. Es geht nicht, auch wenn man das rauslesen kann und ganz viel, noch viel mehr, gerade zur Geschichte vom verlorenen Sohn sagen kann. Es geht aber nicht vorrangig um den liebenden Vater im Himmel oder so. Im Grunde geht es nur um die Frage, die hier oben aufliegt. Warum die Pharisäer meckern und murren und sich und entsetzt sind, aus ihrer Sicht ja zu Recht. Ich bin gekommen, ich Jesus bin gekommen, das Verlorene zu suchen. Das ist der Gedanke hinter allen drei Geschichten. Verloren, das bist du und das bin ich. Und irgendwo in unserem Leben, in deinem oder meinem Leben, war mal der Punkt, wo du gefunden wurdest und wo Jesus dich nach Hause gebracht hat. Und das ist der ganz wesentliche Teil dessen, was wir Bekehrung nennen. Jesus hat mich gefunden und nach Hause gebracht. Reue, Umkehr, Buße, das ist keine Tat, durch die wir unsere Rettung verdienen. Als Sünder lassen wir uns lediglich gefallen, dass wir von Jesus gefunden werden. Und wir lassen es uns gefallen, wenn wir dann sagen, ja, dass wir nach Hause gebracht werden. Wir können verweigern, dass wir gefunden werden. Wir können uns verstecken, wir können weglaufen. Und noch mehr, wenn wir gefunden worden sind, dann können wir uns weigern, mitzukommen. Wichtig ist, uns bewusst zu machen, dass wir Verlorene waren und es ohne die Liebe Gottes, ohne diese überwältigenden Liebe, wie sie hier beim Schaf, beim Groschen oder beim verlorenen Sohn dann in der Spitze herauskommt, dass wir dann Verlorene geblieben wären und bleiben würden. Und derjenige, der diesen Schritt noch nicht getan hat, der diese Liebe noch nicht für sich entdeckt hat und sich hat überwältigen und finden lassen, der ist eingeladen, das zu tun. Jesus erzählt diese drei Gleichnisse den Pharisäern. Freunde, ich bin in die Welt gekommen, um die Verlorenen zu suchen und heimzubringen. Die heimzubringen, die ihr verloren habt. Das ist Jesu Antwort auf das Murren der Pharisäer, weil er mit Zöllnern und Sündern ist und sie annimmt. Amen.
Ja. Thank you.
grüßet unseren Gott, singet ihm ein neues Lied, der uns aus aller Not in seine Liebe rief. Freuet euch, ich komm mit Macht und Herrlichkeit, blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit, ich komm. Er hat uns selbst gesagt, der Vater hat euch lieb, darum seid unverzagt, stellt euch auf meinen Sieg. Freuet euch, ich komm mit Macht und Herrlichkeit, blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit, ich komm. Wer meiner Kraft vertraut, wird meine Wunder sehen und meine Herrlichkeit wird allzeit mit ihm gehen. Freuet euch, ich komm mit Macht und Herrlichkeit, blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit, ich komm. In der Welt, da habt ihr Angst, doch ich habe sie besiegt. Wer meinem Namen traut, der ist es, der mich liebt. Freuet euch, ich komm mit Macht und Herrlichkeit, blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit, ich komm. Meine Freude sei mit euch, auch in Dunkelheit und Streit, und meine Siegesmacht führt euch in Herrlichkeit. Gedeiht, ich komm mit Macht und Herrlichkeit, blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit, ich komm.
Psalm 121. Der Herr ist bei dir. Ich blicke hinauf zu den Bergen, denn von dort erwarte ich Hilfe. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Höre, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er ist der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein. Er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich, damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Was immer du tust, er wird dich beschützen. Vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft. Amen.
Mächten treu und still umgeben, hüte tröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, tun wir getrost, was kommen mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen dann gehört dir unser Leben ganz. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen, wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geboren, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Ja, Vater im Himmel, mach du uns immer wieder bewusst, dass wir Verlorene sind, dass wir verloren sind ohne dich, dass diese Welt ohne dich verloren ist. Weck du die Menschen auf, weck du unser Land auf, dass wir das erkennen. Und lass du auch uns immer wieder erkennen, dass wir nur durch dich gefunden und gerettet sind. Dass es nicht unser Verdienst ist und wir uns nichts darauf einbilden können und dürfen, dass wir errettet sind. Aber danke, Jesus, dass du uns gefunden hast und dass wir zu dir gehören. Amen.
Kraft, mein Gott, und ich vertraue. bist, Herr, alle Zeit mein alles Sein. Ich bin dein Kind, mein Gott, bin dein Geschöpf, mein Gott, und bin vor dir unendlich klein. Du machst mich groß, mein Gott, und machst mein Leben reich. Du willst, Herr, alle Zeit mein alles sein. Ich preise dich, mein Gott, ich danke dir, mein Gott, und stimme in das Loblied ein. Dass alle Welt dir singt, denn staunend fasse ich, du willst, Herr, alle Zeit mein alles sein.
Und nun möchte ich euch in diese Karwoche mit dem Segen Gottes entlassen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.